Guten Abend, Sie hören Lora München auf 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Diese Sendung ist auch ein Beitrag zur Sendereihe Gestern, Heute, Morgen, Frauen und Gleichstellung und befasst sich mit dem Thema Gleichberechtigung schützt vor Gewalt. Das ist das diesjährige Motto der Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen. Wir sprechen mit unserer Verdi-Kollegin Monika Ludwig. Sie berichtet über die Kampagne Gemeinsam stark – Gewaltprävention im Handel. Es geht um Gewalt an Verkäuferinnen. Sie wartet schon bei uns im Studio. Die Münchner Gleichstellungsstelle hat eine neue Podcast-Reihe gestartet. Wir hören mal rein. Wer organisiert die Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen, Jungen und non-binären Menschen? Und wer ist im Bündnis dabei? Und wir haben Statements von Organisationen eingefangen, die zur Demo am 25. November aufrufen. Am Ende, wenn es die Zeit erlaubt, gibt es wieder Veranstaltungshinweise rund ums Thema. Die Musik kommt heute von Elif und, auch wenn die Zeit es erlaubt, Sherwin Majipur. An der Technik begleitet uns diesmal Felix Jakowitz und Wolfgang Ulbrich. Vielen Dank dafür. Wir wünschen informative Unterhaltung. Am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, Kindern und non-binären Menschen. Gewalt gegen Frauen ist weltweit die häufigste Menschenrechtsverletzung. Und sie hat viele Gesichter. Es gibt häusliche Gewalt, die in die Polizeistatistik einfließt, sofern sie überhaupt angezeigt wird. Denn die Dunkelziffer ist hoch. Das gilt auch für sexualisierte Gewalt, Vergewaltigungen und spezifisch gegen Frauen gerichteten Hass, wie Hate Speech im Internet. Im Extremfall werden Frauen ermordet, weil sie Frauen sind, Femizide. Doch Gewalt äußert sich auch in subtilerer Form, in Beschimpfungen, Belästigung, Unterdrückung, Einsperren und so weiter. Diese Aspekte wollen wir aus verschiedenen Blickwinkeln in dieser Sendung beleuchten. Hören wir zunächst, was unsere Verdi-Landesfrauensekretärin Bettina Messinger in ihrem Grußwort zur Bezirksfrauenkonferenz über Gewalt sagte.
Und Gewalt gegen Frauen ist in der Corona-Krise stark gestiegen. Das kann ich auch mit Zahlen unterfüttern. 2021 hat das bundesweite Hilfetelefon mit mehr als 54.000 Beratungen ein Plus von 5%. Und bereits 2020 hat es einen Anstieg um 15% gegeben. Und die Mehrzahl der Beratungen, und zwar 60%, betraf häusliche Gewalt. Im Schnitt alle 20 Minuten erreichte das Hilfetelefon eine Anfrage, bei der Gewalt durch den Ex oder durch den jetzigen Partner eine Rolle spielte. Ah, und jetzt der Ukraine-Krieg, das Thema Frauen und Frieden. Krieg wirkt sich auch anders für Frauen aus als für Männer. Frauen und Mädchen leiden viel stärker unter geschlechtsspezifischer und sexualisierter Gewalt. Frauen, die allein vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, könnten Opfer von Missbrauch, Ausbeutung und Zwangsprostitution werden. Und das auch in Deutschland. Bundespolizei und Hilfsorganisationen haben und warnen davor.
Ja, hallo Monika, ich begrüße dich jetzt auch hier im Studio. Wir wollen mit dir über die neue Kampagne im Fachbereich Handel sprechen, weil die Gewalterfahrung, die Verkäuferinnen oder sämtliche Beschäftigte im Einzelhandel machen, alltäglich sind, aber trotzdem ein Tabuthema oder etwas, was uns gar nicht so ins Bewusstsein dringt. Deshalb haben wir dich hergebeten, damit du uns ein bisschen was von dieser neuen Kampagne erzählst. Vielleicht fangen wir damit an, dass du erst noch mal ein paar Beispiele bringst über diese alltägliche Gewalt im Handel.
Ja, guten Abend. Die Gewalt ist wirklich alltäglich im Handel. Und wenn es nur ist, du blöde Kuh, bist du zu doof, dass du das machst. Oder die ist einfach zu faul, die hat nichts Gescheites gelernt. Oder es sind Kreditkartenterminals ausgefallen. Da mussten sich die Frauen anhören, ja, kannst du den Stecker nicht reinstecken? Also wirklich ständiges, bösartiges Beschimpfen von den Kolleginnen.
Und wie wirkt das auf die Kolleginnen?
Naja, jetzt, wenn man sich das überlegt, man hat es tagtäglich 5, 6 Mal, da macht der Job dann bald keinen Spaß mehr. Das Selbstwertgefühl, das wird mit Füßen getreten. Und überwiegend sind es die Frauen, die da betroffen sind, die werden immer kleiner und trauen sich dann auch irgendwann gar nichts mehr dagegen zu tun und fühlen sich wirklich schlecht und fühlen sich dann dumm, was sie gar nicht sind.
Aber ihr habt dann Rücklauf bekommen. Also es gibt offensichtlich Beschwerden, die dann irgendwo bei der Gewerkschaft auch gelandet sind. Jedenfalls habt ihr dann ja angefangen, euch Gedanken zu machen über eine Kampagne Gemeinsam stark zur Gewaltprävention im Handel.
Ja, genau. Es ist so, dass gerade nach Corona ist es verstärkt aufgetreten, dass Frauen krank geworden sind, psychisch krank geworden sind, ausgefallen sind. Da ist uns dann bewusst geworden, was das für ein Problem ist. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben einen Partner gesucht und haben da die Berufsgenossenschaft Handel und Warenwirtschaft gefunden. Die haben uns bestätigt, auch bei ihnen ist es eingegangen, vermehrt eingegangen, dass sich Menschen psychisch krank melden mussten, weil sie einfach immer beschimpft worden sind.
Und die haben dann auch eine Umfrage gestartet. Ne? Ist das, ja, genau. Sind die da selbst auf die Idee gekommen oder habt ihr da wirklich in Kooperation gemeinsam beschlossen?
Sowas also wir haben so gemerkt, wir haben alle das Bauchgefühl, da passt was nicht, aber uns haben Grundlagen gefehlt. Und die BGHW ist sehr schnell mit eingestiegen und waren bereit dazu, dann einen Fragebogen auszuarbeiten und waren auch da ganz Feuer und Flamme, haben auch Leute in Betriebe geschickt und haben der größte Teil der Fragebogen ging online. Das ist also wirklich von heute auf morgen, stimmt nicht, aber es ist unheimlich schnell entwickelt worden. Im Juli von diesem Jahr hat die Befragung begonnen und es kam unheimlich viel zurück.
Das heißt, ihr hattet euch eigentlich auch ein früheres Ende schon ausgedacht, aber weil das jetzt so gut läuft, wird die Kampagne verlängert, ne, diese Umfrage.
Ja, eigentlich war geplant, dass bis Ende September die Online-Befragung geht, aber bis Mitte September haben sich 2000 Menschen an dieser Befragung beteiligt und das hat uns gezeigt, wie wichtig das ist und dass wir das jetzt noch nicht stoppen können, sondern wir lassen es jetzt durchlaufen, bis keiner mehr mittun will.
Du bist ja auch im Bundesfachbereichsvorstand, Frauenvorstand. Und wie habt ihr euch dann zusammengesetzt oder wie habt ihr dann angefangen, diese Kampagne zu starten?
Also wir treffen uns in der Regel alle 3 Monate. Ansonsten sind wir in telefonischem Kontakt. Und als erstes haben wir gesucht, wir brauchen einen Namen für das Kind. Es kann ja nicht nichts heißen oder nur Gewalt oder wie. Und es hat schon ein bisschen gedauert, bis wir auf dieses gemeinsam stark gekoppelt sind. Weil wir festgestellt haben, wenn wir uns zusammenschließen und wenn sich die Verkäuferinnen zusammenschließen, dann werden sie auch stärker. Und gegen Gewalt war natürlich dann selbstverständlich. Und zu dem Namen wollten wir auch ein Logo haben, was uns dann unsere Ideen hat dann eine Firma umgesetzt und nach einigen Anläufen ist das ein total cooles Logo geworden. Schade, dass ich euch das jetzt nicht zeigen kann.
Ja, ich hab's gesehen. Das geht im Radio jetzt wirklich leider nicht zu übertragen. Also es sieht sehr schön aus. Meine erste Assoziation war, es sieht aus wie ein Kassenbon. Und es drückt so diese Gemeinsamkeit der Frauen aus, also so wirklich sehr stilisiert, die dann den Ball hochspielen, oder?
Schön, dass das also so angekommen ist. Es ist nämlich genau das, was wir uns vorgestellt haben.
Mhm. Mit dem Logo ist ja nicht Schluss, sondern ihr plant ja auch Workshops, wie ihr konkret Hilfsangebote dann anbieten könnt.
Genau, Logo allein hilft noch nichts, guter Name hilft auch nicht. Und nur eine Befragung, die ist zwar spannend, aber da muss ja was draus resultieren. Als erstes wird uns das Ergebnis von der Befragung im Februar vorgestellt. Da wird dann ein neues Gremium gewählt und das neue Gremium kriegt dann den Auftrag, da weiterzumachen. Und in der Zeit, wo wir gedacht haben, wir müssen doch irgendwas auf die Füße stellen, sind wir auf die Idee gekommen, einen Workshop anzubieten. Und zwar ein Wochenend-Workshop für Frauen, die schon selbstbewusst sind, aber noch ein ganzes Stück selbstbewusster werden wollen. Oder auch solche Frauen, die wirklich total am Boden sind und dieses Selbstwertgefühl wieder aufgewertet werden muss. Also es ist mit sehr, sehr viel Körperarbeit soll da angeboten werden, damit man spürt, welche Kraft eigentlich in einem ist. Dass man das auch mitnehmen kann. Und wir wollen auch die Frauen da dann im Endeffekt als Multiplikatorinnen haben, die erzählen, was das Tolles ist, wie das aufbaut, wie gut einem das tut. Weil das hilft ja immer nur eine kurze Zeit.
Und habt ihr sowas geplant, dass die Kampagne in die Öffentlichkeit zu bringen?
Ja klar, ohne Öffentlichkeit
geht's gar nicht. Oder bleibt das auf der Gewerkschaftsebene?
Nee. Also wie gesagt, erstmal wollen wir die Auswertung abwarten und vielleicht auch die Workshops. Der eine Workshop, der sollte letztes Wochenende sein, da hat uns leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eine unserer Trainerinnen ist erkrankt und so konnte das dann nicht stattfinden. Aber das wollen wir verstärkt machen. Das ist die gewerkschaftliche Seite. Auch die Berufsgenossenschaft wird Workshops anbieten. Das ist die zweite Seite. Und wir wollen natürlich an die Öffentlichkeit mit dieser Kampagne. Sonst ist es keine Kampagne, sonst verpufft es und das soll es nicht sein.
Ja, auf jeden Fall ist es sehr wichtig und das läuft ja auch über alle Bundesländer. Ne? Das ist nicht auf einen Pilotbezirk oder irgendwas beschränkt, sondern
nein, wir wollen gleich bundesweit. Wirklich bundesweit das machen, nicht einen raussuchen oder irgendwelche Rosinen rauspicken, sondern wir wollen, dass das überall, wo es interessierte Frauen gibt, dass die teilnehmen können und dass sie auch Informationen kriegen. Wir planen auch Flyer für die Mitarbeiter, aber auch für die Kundinnen und Kunden, weil das ist ja ganz wichtig, dass die auch sensibilisiert werden. Genau. Ich glaube, viele lassen oft nur ihren Frust aus, merken gar nicht, wie weh sie damit den Leuten, die im Handel arbeiten, tun.
Ja, oder auch die anderen, die in der Schlange stehen und sich dann nicht einmischen oder so, sondern das irgendwie fast wie selbstverständlich hinnehmen. Ne?
Also das wäre natürlich schon toll, wenn sich da draus entwickeln würde, dass dann einer mal sagt, nu ist aber gut, die Frau kann auch nichts dafür. Ja.
Gut, wir haben vorhin im Vorgespräch, hast du einen wunderschönen Schlusssatz gefunden. Den sollten wir jetzt vielleicht, wir müssen leider zum Ende kommen.
Kein Ding, aber das ist mir wirklich wichtig, dass ich das sagen kann. Und es ist so, dass wir sehr stolz drauf sind, dass wir diese Kampagne auf die Füße gestellt haben und jetzt schon so weit vorangebracht haben. Aber andererseits sind wir todtraurig, dass es solche Kampagnen überhaupt braucht, weil das kann es einfach nicht sein.
Okay, danke Monika.
Gerne.
Männern ihre Rechte und nicht mehr. Frauen ihre Rechte und nicht weniger.
Susan B. Anthony, US-Frauenrechtlerin, erste Wählerin einer US-Präsidentschaftswahl. Lora München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Guten Abend. Sie hören die Verdi-Frauen auf der 92,4 MHz von Lora München. Diesmal geht es um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, Kindern und non-binären Menschen. In München wird dieser Tag umrahmt von Aktionswochen, vom 4. bis zum 30. November, die ein breites Bündnis in Kooperation mit der Frauen- und Gleichstellungsstelle unter der Patenschaft von Bürgermeisterin Katrin Habenschaden veranstaltet. In diesem Jahr lautet das Motto »Gleichberechtigung schützt vor Gewalt«. Im Auftrag der Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München wurde in diesem Jahr eine Podcast-Reihe zur Kampagne »Gleichberechtigung schützt vor Gewalt« mit der Journalistin Barbara Streidel produziert. Wir bedanken uns für die Erlaubnis, einige Passagen aus dem ersten Teil übernehmen zu dürfen. An dieser Stelle möchten wir auch auf die Webseite der Kampagne verweisen. https://gleichberechtigung-schützt-vorgewalt.de Barbara Streidel spricht mit Nicole Lasalle, der Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München, über das Thema des diesjährigen Aktionsplans. Wo und in welcher Form begegnet uns geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen? Und Jakob Pfeiffer ergänzt Aspekte der Intersektionalität, das heißt der mehrfachen Benachteiligung.
Wie oft denken Sie sich denn in Ihrem Alltag, ob jetzt im persönlichen Gespräch mit MünchnerInnen oder bei einer Fachtagung in der Stadtratskommission, ja, das wäre jetzt hier anders gelaufen, diese Situation wäre vielleicht gar nicht entstanden, diese Menschen wären vielleicht an einem besseren Ort, wenn wir echte Gleichberechtigung hätten zwischen Frauen und Männern und allen. Und da können wir uns ja wieder das Gender-Sternchen dazu denken. Wie oft kommt Ihnen dieser Gedanke?
Ja, geschlechtsspezifische Gewalt begegnet uns wirklich in ganz vielen Gesichtern hier in unserer täglichen Arbeit. Und auch das, was sie dann letztendlich auslöst an Ungleichheiten, an gefühlten und tatsächlichen Ungleichstellungen. Das ist zum einen das Mädchen, das nicht seinen Berufswunsch verwirklicht in einer typischen Männerdomäne, weil ihm ganz unverhohlen gesagt wird, ach, da wirst du doch eh nur sexuell belästigt. Das ist die junge Frau, die in ihrer Mobilität behindert ist, unterwegs zu sein zu den Uhrzeiten, wie sie es wünscht, oder auch an den Orten, wie sie es sich wünscht, weil sie Angst davor hat, im öffentlichen Personennahverkehr belästigt, diskriminiert oder auch sexistisch angemacht zu werden. Und das betrifft aber auch Frauen in Gewaltbeziehungen, die irgendwann mal einen typischen Frauenberuf erlernt haben, wo sie sowieso weniger verdienen als ihr Partner, dann in der Sorgearbeit tätig sind und deswegen keine eigene Existenzsicherung haben, die es ihnen ermöglicht, aus dieser Beziehung zu fliehen. Wir haben aber auch diese Gewalt an ganz anderen Orten, zum Beispiel Frauen, die sich in der Öffentlichkeit äußern, zu politischen Themen, zu gesellschaftlich brisanten Themen, die dann irgendwann aufhören, sich zu äußern, weil sie im Netz oder auch auf anderen Wegen Gewalt erfahren.
Eigentlich ist die Gleichberechtigung überall nötig und vor allem, wenn wir zum Punkt Gewalt kommen, ist sie besonders nötig.
Ich denke, die geschlechtsspezifische Gewalt ist Ausdruck und Fortschreibung unseres binären, machthierarchischen, sexistischen Gesellschaftsordnung. Und da sind eigentlich die Ausprägungen sehr vielfältig.
All diese Alltagssituationen, Angrapschen, Catcalling, unaufgefordert berührt zu werden, angegriffen zu werden, da steckt eben eine Hierarchie dahinter, ganz wie Sie sagen. In dieser binären Ordnung ist Weiblichkeit einfach ein bisschen weniger wert oder vielleicht sogar viel weniger wert in diesem es gibt nur Männer und Frauen System. Und manche Menschen haben vielleicht das Gefühl, die Gewalt und die Diskriminierung trifft sie nur individuell, aber es steckt auch eine Struktur dahinter. Und das wäre jetzt der Punkt, an dem wir über Intersektionalität auch sprechen könnten.
Intersektionalität meint eigentlich im Grunde nichts anderes, als dass wenn wir diskriminiert werden, werden wir meistens nicht nur aufgrund einer Sache diskriminiert, sondern aufgrund von verschiedenen Dingen. Ich bin ja nicht nur Frau oder Mann, sondern ich bin Frau und ich habe eine Hautfarbe. Ich bin jetzt weiß beispielsweise, aber es gibt auch viele schwarze Frauen. Ich habe vielleicht eine Behinderung oder eine Krankheit. Manchmal kann man das sehen, bei vielen sieht man es nicht. Ich habe bestimmte Erfahrungen von Gewalt gemacht und das überlagert sich. Und wenn ich jetzt beispielsweise über das Thema reproduktive Selbstbestimmung nachdenke, die Frage, kann ich selber über meinen Körper entscheiden, wenn ich schwanger werden kann, dann ist es einfach sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt beispielsweise als gut verdienende weiße Frau schwanger werde, dann sollte ich möglichst nicht abtreiben. Dann gibt es einen gesellschaftlichen Diskurs, dass ich nicht abtreiben soll. Wenn ich aber jetzt beispielsweise eine Behinderung habe, dann ist es eher so, dass es mir nahegelegt wird oder dass, wenn ich in einer Einrichtung lebe, dass ich vielleicht auch ohne es zu wissen einfach die Pille bekomme. Das heißt sozusagen, Intersektionalität ist deswegen wichtig, weil wenn wir die Frauen erreichen wollen, um die es uns geht, und die Menschen erreichen wollen, dann müssen wir genau gucken, wie wirkt denn die Gewalt auf sie? Und die wirkt eben immer anders entlang dieser gesellschaftlichen Strukturen.
Die vergangenen Minuten hörten Sie Jakob Pfeiffer und davor Nicole Lasalle von der Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München im Interview mit Barbara Streidel. Im weiteren Verlauf wollte sie nun wissen, warum die rechtliche Situation zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt wichtig ist. Nicole Lasalle erläutert die Wichtigkeit der Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene sowie die Istanbul-Konvention. Beide sind Grundlagen für den Aktionsplan, den der Stadtrat im März beschlossen hat, und den Aktionsplan gegen Gewalt der Stadt München, der Landeshauptstadt München.
Ja, weil gerade das Thema Recht und Gesetz an dieser Stelle für uns immer noch total wichtig ist, so wie es auch immer wichtig war, und sich ja gerade die gesetzlichen Veränderungen mussten auch immer sehr erkämpft werden von der Frauen- und der Gleichstellungsbewegung. Und wir haben ja jetzt als Schwerpunkt das Thema Aktionsplan gegen Gewalt der Stadt München, und dem haben wir eigentlich zwei Rechtsdokumente zugrunde gelegt, die uns hier sehr wichtig sind. Das eine ist die Europäische Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Die liegt auch hier auf unserem runden Tisch. Wir können sie jetzt nicht sehen, aber sie ist schon mal da.
Genau, das ist eine Charta, die der Oberbürgermeister auf Beschluss des Stadtrats 2016 unterschrieben hat und wo sich München eigentlich zu dem Recht auf Geschlechtergleichstellung bekannt hat. Und das auch sehr konkret in 30 kommunalen Handlungsfeldern ausbuchstabiert wurde, wo überall eine Kommune tätig werden kann, um Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Und ein zentrales Thema ist natürlich das Thema geschlechtsspezifische Gewalt. Und es war dem Stadtrat so wichtig, dass er damals auch mit beschlossen hat, dass die Stadt München einen Aktionsplan zu der Charta macht und auch einen Schwerpunkt Aktionsplan geschlechtsspezifische Gewalt. Und den haben wir jetzt im März dem Stadtrat vorgelegt. Dieser Aktionsplan, und da kommen wir jetzt zu dem zweiten Rechtsdokument, hat aber auch noch eine andere Wurzel. Und das ist die Istanbul-Konvention, eine Europaratsrechtskonvention, die uns sehr wichtig ist, weil es eine Art, würde ich sagen, feministisches Gesetz ist, das tatsächlich erstmalig in der Form geschlechtsspezifische Gewalt als Ausdruck von Ungleichheit, von Ungleichstellung der Geschlechter definiert und hier in sehr ausgeführten verschiedenen Artikeln auch nochmal sagt, was muss eigentlich der Staat, die Kommune tun, um gegen geschlechtsspezifische Gewalt zum einen Prävention zu betreiben, Intervention und auch Nachsorge. Und diese beiden gesetzlichen Grundlagen haben wir benutzt, um dann diesen Aktionsplan zu erarbeiten.
Im letzten Ausschnitt aus der Podcast-Reihe der Gleichstellungsstelle ging es um die Istanbul-Konvention. Es lohnt sich also, den ganzen Podcast anzuhören. Im Auftrag der Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München wurde nämlich in diesem Jahr eine ganze Podcast-Reihe zur Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt durch die Journalistin Barbara Streidel produziert. Wir bedanken uns für die Erlaubnis, einige Passagen aus diesem ersten Teil übernehmen zu dürfen. An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal auf die Webseite der Kampagne verweisen. https://gleichberechtigung-schützt-vor-gewalt.de. Hallo, Sie hören Lora München mit der Sendung der Verdi-Frauen. Heute geht es um Gleichberechtigung schützt vor Gewalt. Das ist das diesjährige Motto der Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, wie wir in den vergangenen Minuten schon hören konnten. Wir sprachen mit der Sprecherin des Bündnisses, Sibylle Stotz, die bei Frauen helfen Frauen e.V., Frauenhaus München, darüber, was in diesem Jahr geplant ist und wer im Bündnis vertreten ist. Als erstes wollten wir von ihr wissen, wieso es immer noch notwendig ist, gegen Gewalt an Frauen auf die Straße zu gehen und wie der Stand der Dinge bezüglich Gewalttaten gegen Frauen ist.
Ja, die Gewalt ist ja leider nicht weniger geworden. Es gibt inzwischen ein reichhaltiges Netz an Hilfsangeboten für Frauen, für Mädchen, auch in verschiedenen Sprachen, zum Teil auch barrierefrei. Wir können da natürlich noch viel besser werden, aber die Gewalt an für sich ist zwar in der Öffentlichkeit nicht mehr so tabuisiert, aber andererseits hat sie nicht abgenommen. Es gilt immer noch so, dass bei der Partnergewalt jede vierte Frau von ihrem aktuellen oder frühen Partner Gewalt erleiden muss. Die sexualisierte Gewalt ist auch sehr hoch. Da gelten immer noch die Zahlen der Prävalenzstudie, dass 58% der Frauen in Deutschland sexuelle Belästigung erleben. Und die Spitze des Eisbergs sind dann die Femizide, wo im Hellfeld ja jetzt schon rausgekommen ist, dass jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau ermordet wird und jeden Tag wird versucht, ein Partner oder Ex-Partner seine Frau, die sich meist trennen will von ihm, zu töten. Also das ist wirklich die Spitze des Eisbergs. Ganz abgesehen noch vom Dunkelfeld, von den riesigen Zahlen von Kinderpornografie, von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen und Vergewaltigungen, die gar nicht statistisch erfasst werden, weil sie eben nicht zur Anzeige gebracht werden.
Nun fordert ihr von Frauen helfen Frauen, dem Frauenhaus in München, habt ihr einen kleinen Forderungskatalog aufgestellt. Kannst du den kurz erläutern?
Ja, wir wollen ganz aktuell, dass die Istanbul-Konvention, also die Europaratskonvention, die ja auch seit 2018 gilt in Deutschland, dass die endlich konsequent umgesetzt wird und so. Und zwar sowohl auf lokaler, Landes- und auf Bundesebene. Da ist jetzt ganz aktuell ein Bericht von der Expertengruppe, die das ganze Prozedere überwacht, erschienen, wo Deutschland zum Teil gelobt wird, aber auch angemahnt wird in einigen Punkten, wo eben noch nichts umgesetzt wird. Und als großes Manko ist zum Beispiel, dass es keinen bundesweiten Aktionsplan gibt. Also es ist keine Strategie wirklich zur Bekämpfung und zur Prävention. Und insofern ist es ein Flickenteppich von einzelnen Sachen, die schon ganz gut sind, aber sowohl auf Gesetzesebene, gerade beim Sorge- und Umgangsrecht, wie auch bei der Frauenhausfinanzierung, um nur mal zwei Sachen zu nennen, bei der Strafverfolgung, da gibt es noch sehr viel zu tun. Und wir als Frauenhaus fordern zum Beispiel zum einen, dass es endlich eine bundeseinheitliche, auskömmliche, pauschale Finanzierung für Frauenhäuser ist. Pauschal deswegen, weil nur so gewährleistet sein kann, dass es Zugang für alle Frauen ist, ohne finanzielle Zugangsbeschränkungen. Also nicht, dass zum Beispiel eine Frau, die aus der EU da ist und noch nicht so lange da ist, dass die, weil sie keinen Zugang zu sozialen Geldern hat, wie SGB XII oder SGB II, also Job-Hartz-IV-Leistungen, dass sie deswegen keinen Schutz im Frauenhaus gibt. Sowas geht gar nicht. Und gerade meist kommen die Frauen ja in einer lebensbedrohlichen Situation erst ins Frauenhaus und da muss einfach der Schutz für alle gewährleistet sein.
Was für Möglichkeiten gibt es denn noch, Prävention von Femiziden irgendwie vorzubereiten? Also dass es nicht passiert.
München, ja, wir in München, also zum einen, es wird ja oft bekannt, wir sind ja auch Partner beim Münchner Unterstützungsmodell gegen häusliche Gewalt in der Zusammenarbeit mit der Polizei nach dem Polizeieinsatz. Und da hören wir von den Frauen auch sehr oft, dass es schon Morddrohungen gibt. Gott sei Dank werden die nicht alle in die Tat umgesetzt, aber wie kann man jetzt genau schauen, dass diese welches ist jetzt wirklich ganz gefährlich und welches ist nur so dahingesagt? Das gilt zu unterscheiden. Und wir denken, dass deswegen das Gewaltschutzgesetz, was in München ja gerne angenommen wird und von der Tendenz her sagen wir das ja auch, wer schlägt, der geht, also dass die Frau die Wohnung behält, zumal in München ja eine bezahlbare Wohnung ein sehr hohes Gut ist, aber gleichzeitig, wenn der Täter sehr gefährlich ist und sich auch nicht an gerichtliche Kontaktverbote hält und Näherungsverbote, ist es natürlich kein Schutz vor, getötet zu werden. Und der Täter weiß dann, der Mann weiß, wo die Frau wohnt und wie er da reinkommt ins Haus, bei wem er da klingeln muss und wie das geht und kennt sich aus. Und das ist in München ja auch schon mehrfach passiert, dass Frauen, die das Gewaltschutzgesetz angewandt hatten, dann und der Täter nicht schnell genug von der Strafverfolgung aus dem Weg geräumt wurde, dass da dann Frauen zu Tode kamen. Und von daher, glaube ich, kann sich da einiges verbessern, wenn die Staatsanwaltschaft die Strafverfolgung beschleunigt, insbesondere bei Morddrohungen. Und dann sind wir auch schon länger dabei, multiprofessionelle Zusammenarbeit zu verstärken, dass dort klarer gesagt wird, wer weiß was und wie kann die Frau noch besser in ihrem Sinne auch unterstützt werden. Ja, öffentlichkeitswirksam würden wir auch gerne noch machen. Das hatten wir eingebracht und die Gleichstellungskommission hat sich der Forderung schon angeschlossen, dass in München ein Mahnmal errichtet wird gegen Femizide und am bestenfalls noch ein Platz der Frauenrechte, auf dem dann das Mahnmal steht. Mhm. Vielleicht ist es ja im Zuge der Straßenumbenennungen, die jetzt dann anstehen, aufgrund der Straßennamen, die belastet sind wegen NS-Vergangenheit oder rassistischen Motiven oder antisemitistischen, eine Möglichkeit, so einen Platz zu machen für die Frauenrechte, wo man sich dann auch immer treffen kann, wenn wieder eine Frau zu Tode gekommen ist und das noch öffentlich skandalisieren kann und den Frauen gedenken kann.
Aber besonders gefährlich wird es ja für Frauen mit Kindern, wo die Väter das Umgangsrecht noch haben. Die kann sich ja irgendwie gar nicht schützen, weil sie ja permanent irgendwie dieses Kind übergibt. Was kann man da tun?
Also da spricht die Istanbul-Konvention eine ganz klare Sprache. Da heißt es Safety First und dass keine fortgesetzte Gewalt geben darf durch das Umgangsrecht. Und deswegen, dass es gibt ja auch schon so einen Sonderleitfaden in München, den wir in multiprofessionellen Arbeitskreisen erarbeitet haben. Der hat aber noch keine Gesetzesnorm. Es wird aber ab Frühjahr an der Familienrechtsreform nochmal bundesweit gestrickt. Und wir hoffen, dass dann endlich das umgesetzt wird. Denn die Istanbul-Konvention ist ja auch ein in Deutschland geltendes Gesetz. Und da steht ganz klar drin, Safety First. Das heißt, es muss erst die Sicherheit muss Vorrang haben und unserer Meinung nach kann in der Anfangszeit auf gar keinen Fall ein Umgangsrecht für gewalttätige Väter sein. Und wenn, dann muss man schauen, wenn die ein Täterprogramm durchlaufen für Väter, wo es um Verantwortungsübernahme geht und Verhaltensänderung, ob dann, wenn das Kind es auch will, überhaupt ein begleiteter Umgang möglich ist. Und da setzen wir sehr drauf. In Einzelfällen wird das auch in München schon so gemacht nach dem Sonderleitfaden. Es ist möglich und ist eigentlich auch die Vorgabe in München, aber es halten sich natürlich nicht alle Richter dran. Und solange die Strafverfolgung immer noch so langsam ist und die Familienrechtsverfahren so schnell, passiert es dann oft, dass die Frau zwar ihren gewalttätigen Partner und den Vater der Kinder, der auch ja meist auch gewalttätig gegen die Kinder auch ist, ihn anzuzeigen und er wird dann auch nach einem Jahr verurteilt. Deswegen, aber vorher kann er schon Umgangsrecht kriegen und das kann nicht sein. Also da muss der Schutz einfach lückenlos sein und da muss eine klare Sprache gesprochen werden von allen Gerichtsbereichen, dass der Schutz Vorrang hat und das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Recht auf gewaltfreie Erziehung.
Frauen müssen nicht besser sein als Männer. Es müssen nur ihre Leistungen öfter öffentlich benannt und sichtbar gemacht werden.
Rita Süssmuth, deutsche Politikerin. Lora München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Ja, soweit Sibylle Stotz, Sprecherin des Aktionsbündnisses gegen Gewalt an Frauen, Mädchen, Jungen und nonbinären Menschen, die bei Frauen helfen Frauen e.V., dem Frauenhaus München, arbeitet. Am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, Mädchen, Jungen und nonbinären Menschen. Es findet um 18 Uhr eine Demonstration statt, die am Josefsplatz startet. Dazu rufen viele Frauenorganisationen auf. Wir baten einige von ihnen, uns mitzuteilen, warum sie zu diesem Protest aufrufen.
Gewalt gegen Frauen hat ja viele Gesichter und seine Ursache ist in der immer noch patriarchalisch geprägten Gesellschaft, die von Gleichberechtigung weit entfernt ist. Auch wenn sie natürlich laut Gesetz erreicht ist. Aber noch immer ist Frauenarbeit weniger wert. Daher wird die Familienarbeit immer noch auf die Frauen abgewälzt, unentgeltlich versteht sich. Eingezwängt sein in diese Familienordnung und Entwertung, das ist an sich schon Gewalt an Frauen. Und für patriarchalisch geprägte Männer häufig Grund für häusliche Gewalt. Frauenverachtende Denkmuster werden auch vielfältig gefordert. Nicht nur von Religionen, auch von der Medienindustrie. Prostitution und Frauenhandel ist eine riesige Profitquelle. Auf der dritten Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen, da war die strukturelle Gewalt durch die doppelte und dreifache Ausbeutung und Unterdrückung der Masse der Frauen und das auf der ganzen Welt so ein Hauptthema und wie sie überwunden werden kann. Eine wichtige Forderung für den diesjährigen 25.11. ist Schluss mit dem imperialistischen Kriegen. Dort sind ja die Masse der Frauen die Hauptleidtragenden. Damit ist auch nicht nur der Krieg in der Ukraine gemeint. Der ist von beiden Seiten ungerecht. Auch die zahlreichen Kriege in Afrika, im Nahen Osten und weitere werden ja vorbereitet von imperialistischen Mächten. Besonderer Fokus in Tunis lag auf dem Thema Vergewaltigung als Kriegswaffe, auch ein wichtiges Thema am 25.11. Die Resolution von Tunis stellt fest, heute könnten alle Menschen Arbeit, Brot, Gesundheit und Bildung haben. Das ist nur möglich ohne Kapitalismus, Imperialismus und Patriarchat. Zitat Ende. Wie so eine Gesellschaft aussehen soll, darüber gibt es natürlich noch viel zu klären. Aber immer öfter werden wir Situationen wie im Iran erleben. Der grausame Tod einer jungen Frau brachte ein Fass zum Überlaufen. Iranerinnen und Iraner haben die Angst vor grausamer Unterdrückung verloren und sagen, wir haben keine Angst mehr, sie haben Angst vor uns. Sie streiken, sie gehen auf die Straße. Mutige Frauen in den ersten Reihen. Ihnen muss am 25.11. unsere ganze Solidarität gehören.
Ich bin Monika Seiler, Vorsitzende der Aktionsgruppe Indianer und Menschenrechte. Das klingt zuerst nicht unbedingt, als ob wir in Kontakt stehen würden mit dem Thema Gleichberechtigung gegen Gewalt. Genau darum geht's aber bei uns. Wir setzen uns ein für das Selbstbestimmungsrecht der indigenen Völker. Dieses Selbstbestimmungsrecht wurde vor allem indigenen Frauen seit der Kolonialisierung genommen. Indigene Frauen waren in traditionellen Gesellschaften sehr wohl gleichberechtigt. Sie hatten politische Teilhabe, vor allem hatten sie auch wirtschaftliche Macht, was den wenigsten bekannt ist bei uns, dass auch indigene Frauen zum Beispiel über den Besitz verfügten. Also sagen wir bei den Diné zum Beispiel im Südwesten, die Schafe gehören den Frauen, nicht den Männern. Das war natürlich für die Kolonisatoren kaum erträglicher Gedanke, dass die Frauen plötzlich mitmischen. Und die Entrechtung der Frauen hat historische Wurzeln. Wenn wir daran denken, zum Beispiel Hudson's Bay, die in Kontakt trat mit Indigenen im Pelzhandel, die waren einfach nicht bereit zu akzeptieren, dass Frauen als Verhandlungspartnerinnen auftreten. Das gilt natürlich auch für politische Teilhabe. Und perfiderweise war das gesetzlich dann festgelegt, zum Beispiel in Kanada, im Indianergesetz, im Indian Act, dass Frauen systematisch entrechtet wurden. Sie durften nicht über ihr Leben entscheiden, sie durften nicht über Besitz entscheiden. Das heißt, es waren alles Maßnahmen, um die Frauen klein zu halten. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass in den Gesellschaften, ob USA oder Kanada, ich engagiere mich eben für Nordamerika, die Frauen als minderwertig, randständig gelten, die man auch einfach vergewaltigen und umbringen kann, ohne dass sich groß Protest in der Gesellschaft trägt. Traditionell sind die Frauen stark und genießen auch Wertschätzung in ihren Communities. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass selbst im Krieg gegen Kaster indigene Frauen an der Front mitgekämpft haben für ihr Leben, für ihr Land, für ihre Lebensweise. Und deswegen ist für uns Gleichberechtigung. Wir haben es in allen UN-Deklarationen, zum Beispiel der UN-Deklaration für die Rechte indigener Völker verankert. Wir haben es in der ILO-Konvention verankert. Aber den Konventionen und den Verlautbarungen müssen einfach Taten folgen. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten 4.000 indigene Frauen, die allein in Kanada ermordet wurden, eben weil sie Frauen und Indigene sind. Wir müssen uns für ihr Leben und für ihre Rechte engagieren. Deswegen gehen wir seit vielen Jahren eben auch am 25.11., dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, auf die Straße, um die Rechte einzufordern und den Schutz einzufordern. Wir können hier, auch wenn es fern erscheinen mag, können wir hier dazu beitragen, den Druck auf die Regierungen zu erhöhen. Und was vor allem aktuell ins Spiel kommt mit Energiekrise und allen Diskussionen, es ist so, dass vieles, was jetzt an Deals läuft, aber auch auf Kosten der Indigenen geht. Wenn ich jetzt sage, wir holen zum Beispiel wieder Deal zwischen Scholz und Trudeau, wir holen uns Wasserkraft, Wasserstoff, dann ist das aber dreckiger Wasserstoff, weil durch Fracking-Gas gewonnen auf indigenem Land. Und bekanntermaßen all da, wo nämlich dann auch die Arbeitercamps sind, die jetzt Pipelines bauen etc., steigt die Rate an Vergewaltigung von indigenen Frauen und auch Morden rapide an. Das ist also auch in unserer Hand, selbst wenn die Probleme weit weg sind. Aber wir müssen dafür eintreten, die Frauen zu schützen. No more stone sisters.
Ja, hallo. Die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit beteiligt sich am 25.11., also dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Mädchen und Frauen, weil Frauen die Folgen von Krieg und Gewalt am längsten zu tragen haben. Frauen werden Kriegsopfer, sie werden traumatisiert und wenn die Kriege vorbei sind, pflegen sie die Verwundeten und Verletzten. Sie tragen die doppelte Last und müssen zudem oft die Gewalttätigkeit der Männer erdulden, die mit ihren körperlichen und psychischen Kriegsschäden zurückkommen. Wir gehen auf die Straße, weil wir auf diese Zusammenhänge hinweisen. Der 25.11. ist für uns ein Tag, um gegen die Kriege und ihre Folgen zu protestieren.
Auch Sibylle Stotz vom Frauenhaus München ist in diesem Bündnis und erläutert uns noch einmal, was alles in den Aktionswochen passiert.
Du bist die Sprecherin von diesem Bündnis. Kannst du kurz sagen, was es für ein Bündnis ist und wer dort alles mitmacht?
Also das ist ein sehr, sehr breites Bündnis. Da sind wir auch sehr froh drüber, dass wir so ein breites Bündnis auf die Beine stellen konnten. Dieses Jahr sind es 47 beteiligte Organisationen und das ist eine riesen Bandbreite von Hilfsorganisationen für Frauen, Mädchen und Jungen bei Gewalt, sowie zum Beispiel Frauenhäuser und die Frauennotruf, Frauen- und Mädchenprojekte, dann zum Beispiel das Netzwerk für Frauen, die behindert werden. Dann sind verschiedene Verbände dabei, Frauenverbände, die Katholische Stiftungshochschule und auch Parteien unterstützen das Bündnis und städtische Dienststellen, wie zum Beispiel natürlich allen voran die Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München, aber auch im Landkreis die Interventionsstelle. Also kann man gar nicht alle aufzählen, aber so viele Gewaltformen, wie es gibt und so viele Zielgruppen, so ein breites Bündnis ist und so ist auch das Angebot, das ganz verschiedene Gewaltformen anspricht, in verschiedenen Aktionsformen und Veranstaltungsformen, etliches auch online, weil man ja nicht weiß, wie die jetzt mit Corona gerade jetzt ist. Dann gibt es Filme, Fortbildungen, Vorträge, Workshops, zum Beispiel auch Selbstverteidigungsworkshops für Frauen, Wendo und für Mädchen. Und natürlich die Vorstellung von Hilfsangeboten und das auch in verschiedenen Sprachen, was ich auch sehr wichtig finde.
Also es gibt wirklich ein riesiges Programm, was ja schon am 4. November gestartet hat und sich bis zum 30. November fortsetzt. Was sind denn so die Highlights?
Also ein Highlight, wo wir natürlich hoffen, dass auch alle ganz viele kommen, ist am 25.11. im Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen die Demo. Um 18 Uhr startet und endet am Josefsplatz. Da wird es auch vor allem auch um Solidarität mit den Frauen im Iran gehen, aber auch um die Situation hier in München. Und wir hoffen auf eine ganz breite Beteiligung, dass wir einfach unseren Protest auch auf die Straße bringen und sagen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Und dann gibt es auch noch eine zentrale Veranstaltung, die ist dieses Jahr deswegen schon am 23.11. im Rathaus. Da wird es einen Livestream geben, auch der Corona-Situation geschuldet. Dort wird auch unsere Schirmpatin, die Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, da sein und ein Grußwort sprechen. Und auch die Bürgermeisterin Verena Dietl und auch einige Referentinnen. Denn dort wird genau vorgestellt, weil München hat es schon, was im Bund noch fehlt, so ein Aktionsplan gegen Gewalt, zur Bekämpfung der Gewalt. Und da werden verschiedene Bereiche vorgestellt, welche Maßnahmen da bereits laufen, welche geplant sind und wie das geht. Also das wird bestimmt eine ganz spannende Geschichte. Auch 20.11. im Rathaus, wer live dabei sein oder im Livestream.
Jetzt habt ihr angekündigt, dass es eine neue Veröffentlichkeitskampagne gibt, um das Thema weiter in der Bevölkerung zu verankern.
Das ist eine Aktion der Gleichstellungsstelle, die macht, die genau in diesen, als eine zentrale Maßnahme des Aktionsplans. Und die wird auch der Presse nochmal vorgestellt am 16.11. Da startet sie offiziell und ist ganz vielfältig mit Plakaten und eben auch mit der Internetseite, wo auch das Programm der Aktionswochen nochmal zu finden sind, wo es auch verschiedene Podcasts gibt und wo wir hoffen, dass ganz München sich nochmal dem Thema befasst und ein klares Zeichen gegen Gewalt setzt in den verschiedenen Formen. Das soll praktisch nochmal anknüpfen an so eine breite Kampagne, die wir bereits in den 90er Jahren hatten, die aktiv gegen Männergewalt, aus der dann auch der runde Tisch entstanden ist. Also dass man nochmal eine breite Öffentlichkeitskampagne macht und versucht, viele Menschen auf verschiedene Wegen zu erreichen. Ich kann vielleicht noch zu einer Veranstaltung was sagen. Wir haben vorhin die Femizide angesprochen. Da wird es auch eine sehr interessante Veranstaltung geben, nämlich eine Lesung mit der Autorin Julia Kruschwitz. Die hat mit einer Kollegin zusammen ein sehr interessantes Buch, also die Journalistin hat ein sehr interessantes Buch über Femizide in Deutschland geschrieben. Und mit ihr wird es eine Online-Lesung geben am 15.11. um 18.30 Uhr. Das ist eine Veranstaltung von der Katholischen Stiftungshochschule und unseres Vereins Frauen helfen Frauen vom Frauenhaus. Also wo auch angesprochen wird, welche Lösungsansätze gibt es und auch ein Plädoyer für mehr Prävention.
Sie hörten Sibylle Stotz, Sprecherin des Aktionsbündnisses gegen Gewalt an Frauen, Mädchen, Jungen und nonbinären Menschen, die bei Frauen helfen Frauen e.V., dem Frauenhaus München, arbeitet. Das umfassende Veranstaltungsprogramm der Aktionswochen kann unter www.muenchen.de/frauengleichstellung abgerufen werden. Von Gewalt betroffenen Frauen können sich an die telefonische Beratungsstelle des Frauennotrufs wenden. Telefon 089 76 37 37. Noch einmal 089 76 37 37.
Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Ja, ich möchte jetzt noch einmal auf die Demonstration zu sprechen kommen, denn wir haben mit Martina Helbing unsere Vertreterin vor Ort, die in dem Bündnis vertreten war, uns dort vertreten hat. Und Tina, kannst du uns Näheres sagen, was da geplant ist auf der Demonstration?
Ja, die Demonstration ist ja am 25. November, am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Und die ist um 18 Uhr am Josefsplatz in Schwabing, genau wie im letzten Jahr. Es findet eine Kundgebung statt mit drei Reden am Anfang vor der Demonstration. Und zwar von der Thematik her. Einmal die Nionamenos-Frauen reden über die Femizide in der Welt, was ja ein unheimlich wichtiges Thema ist. Dann kommen die Situation der iranischen Frauen, was heute in der Sendung ja auch schon ein paar Mal angesprochen wurde, dass das ein Schwerpunkt ist. Und die Brigitte Ziegler, die vorhin auch zu hören war von der Frauenorganisation Courage, berichtet von der Weltfrauenkonferenz. Da kann man natürlich stundenlang berichten, was wir vielleicht hier in unserer Sendung mal machen sollten. Aber sie nimmt sich den Teil raus, der dort offensichtlich ganz wichtig war, nämlich Krieg. Und im Krieg das Mittel der Vergewaltigung, Gewalt gegen Frauen, den packt sie sich raus und dann, dann geht's los. Also sie wird dann kurz noch sagen, was auch positiv ist auf der Weltfrauenkonferenz, in die Zukunft schauen, das war. Und damit gehen wir auf die Demo. Die geht dann durch Schwabing, ist eine ganz schöne Route, auch für Fußkranke, ist, glaube ich, höchstens 2,5 Kilometer diesmal zurück zum Josefsplatz. Und dort wird noch eine Rede gehalten vom Bündnis zur Situation der Gewalt an Frauen, jungen Mädchen, nonbinären Menschen in Deutschland und was getan werden kann. Und als Kulturprogramm wird mit den Nionamenos-Frauen gesungen.
Ja? Das Lied, das
kurz und knackig in der Kälte sozusagen.
Ja, das hört sich doch spannend an und ich glaube, es wäre ganz, ganz wichtig, dass also möglichst viele von uns da hingehen und dass das auch eine machtvolle Frauendemonstration wird und nicht so unter ferner liefen.
Ja, dann wären wir ja fast schon am Ende unserer Sendung, oder? Also auf alle Fälle lohnt es sich nochmal, die Kampagne der Gleichstellungsstelle und der Aktionsgruppen auf der Website anzuschauen, gleichberechtigung-schützt-vor-gewalt.de/mitmachen/. Das findet ihr auf alle Fälle, wenn ihr recherchiert. Wie gesagt, die zentrale Veranstaltung vorm 25. ist dann am 23.11. mit der Katrin Habenschaden als Schirmherrin im Rathaus online auch mitzuhören. Und schaut in das Veranstaltungsprogramm. Es gibt wirklich tolle Veranstaltungen bis Ende November.
So, das war sie wieder. Die Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit der Verdi Frauen. Heute beschäftigten wir uns mit der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt und Aktionen rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, Kindern und nonbinären Menschen. Wir bedanken uns bei unseren Interviewpartnerinnen. Mitgearbeitet haben Martina Helbing, Walburga Rempel und Christiane Bielmeier, die sich jetzt auch am Mikrofon verabschiedet. Die Technik betreute heute Felix Jakowitz zusammen mit Wolfgang Ulbrich. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und Stadt-Land-Radio.